Der Fußballkommentator Spezial. Ja, auch in dieser Woche, kurz vor dem Wochenende. Naja, kurz vor dem Wochenende. Wir sind heute Mittwoch, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es ist ein Spezial, das sich natürlich mehr jetzt mit den Länderspielen beschäftigen wird. Mit dem Frankreich-Spiel am Samstag, mit dem Holland-Spiel am Dienstag. Und wir werden es auch am Mittwoch schon wagen, einen kleinen Ausblick auf das Wochenende zu werfen oder zu machen. Und ich werde dann auch meine Tipps abgeben für die Spiele am Wochenende. Aber kommen wir, wie schon erwähnt, zur Nationalmannschaft, um die es jetzt hier in diesem Podcast in vorderster Front gehen wird. Und fangen wir doch an mit dem, was wir am Samstag gesehen haben. Nun, wenn wir uns natürlich noch mal ein bisschen zurückerinnern wollen, im November, das war natürlich ein richtiger Tiefpunkt, noch tiefer als der, den Rudi Völler damals beschrieben hat. Vor allem das Spiel gegen Österreich war ein komplettes Desaster. Ja, und mit diesem letzten Eindruck ging es dann in die Winterpause. Und natürlich hat man sich die Frage gestellt, wie soll sich das bis zur Europameisterschaft entwickeln? Wie soll sich das bis dahin verändern? Nun, wie ich auch schon in meinem Blog geschrieben habe, eins ist klar, Julian Nagelsmann hat nicht während dieser 4 Monate einen Winterschlaf gehalten. Nein, er hat sich wirklich den Kopf zerbrochen, wie er mit dieser Mannschaft weiterarbeiten kann, wie er sie verbessern kann, wie er sie vielleicht auch umstellen kann und auf welche Spieler er bauen kann, welche er vielleicht neu hinzunehmen möchte und welche, die vielleicht auch zu Hause bleiben müssen. Und so war die Spannung natürlich jetzt vor diesen 2 Spielen in Fußball-Deutschland wirklich sehr groß. Man war in Erwartung, auch dazu hatte Julian Nagelsmann beigetragen mit der Nominierung, die er vorgenommen hat. Wenn ich mutig sage, dann heißt das einfach, er hat das gemacht, was seine Vorgänger gescheut haben. Er hat nicht nach Erbhöfen nominiert, sondern hat wirklich nach Leistung nominiert. Und da ist es auch wichtig, die Europameisterschaft findet ja im Sommer statt, dann macht es natürlich auch Sinn, jetzt auch Spieler zu nominieren, die wirklich formstark sind, weil man diese Energie, die diese Spieler mitbringen, kanalisieren möchte, mitnehmen möchte und natürlich auch sollte sie förderlich sein für die Nationalmannschaft. Und das erklärt dann auch diese logischen Entscheidungen, die es am Ende ja auch waren, dass ein Dennis Undaf dabei war, vor allem Maximilian Mittelstädte, Maxi Bayer durfte auch mal reinschnuppern. 2, die dann leider am Ende doch nicht mitspielen konnten, weil sie sich verletzten. Jan-Niklas Beste, Alexander Pavlovic, aber auch die kann man für die Zukunft im Auge behalten. Auch Waldemar Anton durfte das erste Mal in der Nationalmannschaft ein bisschen hineinschnuppern, auch wenn er nicht sehr lange gespielt hat. Aber das macht nichts. Es ist einfach auch mal dieses Kennenlernen, dieses Reinschnuppern. Ja, und eben, dass Julian Nagelsmann dann auch gesagt hat, ich nehme keine Spieler mit, die aktuell nicht in Form sind. Und das trifft nun mal eben hauptsächlich auch auf die Spieler in Dortmund zu, wo die Saison nicht so gut läuft, vor allem auf dem spielerischen und taktischen Plan. Wenn man zurückdenkt an die Süles, Schlotterbecks und Hummels dieser Welt, kann man schon sagen, dass das die richtige Entscheidung war, da jetzt erst einmal andere Spieler mitzunehmen. Dass das jetzt natürlich noch keine Entscheidung ist, die gültig ist für die Europameisterschaft, für die Nominierung im Mai, das dürfte natürlich auch klar sein, aber es ist auch absolut normal und logisch, im März dann nochmal zu versuchen, den einen oder einen anderen Spieler mitzunehmen, reinzunehmen und zu schauen, in welcher Hinsicht er der deutschen Nationalmannschaft weiterhelfen kann. Ja, dann sind wir auch schon beim Spiel am Samstagabend. Die Vorfreude war natürlich groß. So Stade de France, Samstagabend, 21 Uhr, Deutschland gegen Frankreich. Ja, das hat schon ein bisschen was Europameisterschaft-mäßiges. Da kommt ein erstes Gefühl schon ein bisschen auf. Ist natürlich ein absoluter Klassiker. Ja, und wenn dann natürlich nach 8 Sekunden schon in der ersten Aktion die deutsche Nationalmannschaft mit 1-0 in Führung geht, ja, dann ist es natürlich schon ein perfekter Beginn dieses Abends. Und da hat man auch schon in den ersten 8 Sekunden gesehen, warum es wichtig war, Toni Kroos mitzunehmen, wieder aufzunehmen oder wieder zu integrieren, sein Auge, das er da hatte bei dem Pass für Wirtz, aber man muss da Florian Wirtz auch sehr loben, wie er da abschließt und den Ball reinzimmert zum 1-0. Auf der anderen Seite darf man die Franzosen hier nicht loben. Statt auf den Mann zu gehen, haben sie eher sich zurückgezogen, den anderen Spieler abgedeckt und das ergab dann den Raum für Florian Wirtz, um dieses hervorragende Tor zu erzielen. Wichtig war dann natürlich, was passiert nach diesem 1:0? Wie geht die deutsche Nationalmannschaft mit dieser Führung gegen Frankreich um? Nun, bis zur 20. Minute ging sie sehr gut damit um. Was auffiel, war das schnelle Überbrücken des Mittelfelds, dass man das genutzt hat, dass die Franzosen da auch nicht so sehr gestaffelt waren, sondern eher mehr ausgelegt auf ihre Außen, Mbappé und auch Dembélé. Man versuchte da in der Offensive Druck zu machen und deswegen entstanden dann auch die Räume im Mittelfeld, die die deutsche Nationalmannschaft sehr gut genutzt hat. Da sieht man auch die Erfahrung von Toni Kroos, der sehr wohl damit umzugehen wusste, diesen vielen Raum zu nutzen, spielte sehr viele intelligente Pässe. Dadurch, dass die Franzosen im Mittelfeld keinen großen Druck ausübten, war er auch quasi immer anspielbar und verteilte dann die Bälle oder war sozusagen als Notanker vor Ort, wenn man mal einen Ball zurückspielen musste. Also das war schon wirklich ein sehr, sehr starkes Comeback von Toni Kroos und er hat natürlich damit auch nochmal deutlich unterstrichen, warum es richtig war von Julian Nagelsmann und auch von Toni Kroos eigentlich in die Nationalmannschaft zurückzukehren, weil man braucht so einen Mittelfeldmotor, der dann bei Real Madrid ja auch immer noch sehr stark auftritt. Er ist das Hirn dieser deutschen Mannschaft, er wird das Hirn dieser deutschen Mannschaft bei der Europameisterschaft sein, das ist ganz, ganz sicher und er hat das Spiel wirklich an sich gezogen und im Mittelfeld sehr gut gearbeitet. Wer auch sehr positiv aufgefallen ist, ist natürlich auch Maximilian Mittelstädt. Und da ist Julian Nagelsmann wirklich ein Coup gelungen, weil genau in der Position, wo Mittelstädt jetzt gespielt hat, da gab es dieses Problem im November. Da kam auch dieses Havertz-Experiment her, weil er irgendwie versucht hatte, diesen Raum zu füllen, um da auch vielleicht noch ein bisschen was rauszuholen aus dem Spiel, vielleicht auch noch eine Spielidee mit rauszuholen. Das hat mit Havertz überhaupt nicht geklappt. Mit Mittelstädt dagegen hat es sehr gut geklappt. Auch wenn Maxi Mittelstädt das ein oder andere Mal ein bisschen Lehrgeld zahlen musste, vor allem wenn es gegen Superstar Mbappé oder andere ging, hat er das ein oder andere Mal das Nachsehen und da wirkt er dann auch nicht so sattelfest. Aber man muss wirklich sagen, er hat trotz allem dieses Stuttgart-Feeling, diese Energie, die er da schon immer zeigt, seit Anfang der Saison, das hat er alles konserviert und mit der Zeit hat er sich wirklich gut stabilisiert und hat genau die Rolle ausgefüllt, die Julian Nagelsmann sich erhofft hat, immer wieder auch mit Akzenten nach vorne, auch immer wieder mitgeholfen nach hinten, so wie es eigentlich Kai Havertz hätte machen sollen in den Novemberspielen und es ihm nicht gelungen ist, was man aber auch Kai Havertz gerne nachsehen möchte, das ist einfach nicht seine Position gewesen, aber Mittelstädt passt da perfekt hin und hat dementsprechend ein gutes Debüt gegen Frankreich geleistet. Überhaupt hat im Allgemeinen die ganze Mannschaft ein gutes Debüt geleistet. Vor allem muss man sagen, als es zwischen der 20. und 29. Minute doch sehr druckvoll wurde von den Franzosen und sie immer wieder angelaufen sind und man gemerkt hat, da könnte jetzt tatsächlich der Ausgleich irgendwann fallen. Da hat man dann aber auch gemerkt, dass ein Rüdiger Verantwortung übernommen hat, dass er sich gezeigt hat, dass es auch mal darum ging, einfach zu zeigen, dass man auch auf dem Platz steht, dass er auch mal rustikaler hingegangen ist und seine Mitspieler mitgezogen hat. Und da muss man sagen, dass es auch die Abwehr ein Verdienst war, dass die Franzosen in dieser Phase dann doch nicht zum Ausgleich gekommen sind. Noch viel wichtiger ist, dass die deutsche Nationalmannschaft sich aus dieser Drangphase dann auch wieder befreien konnte und dann wieder ihr Spiel aufzog und bis zur Hälfte das Ganze dann relativ ausgeglichen gestalten konnte und dass man dann mit dieser 1:0-Führung in die Pause gegangen ist. In der zweiten Hälfte dann war es dann so, dass beide Mannschaften sich mehr oder weniger auf Augenhöhe begegnet sind. Die Franzosen haben natürlich weiterhin versucht, Druck zu machen, sind natürlich auch immer wieder mal zu Chancen gekommen. Und da sollte man ja nicht vergessen, man hat es hier mit einem zweifachen Weltmeister zu tun, wie Mbappé und so anderen Leuten. Und Frankreich ist ja mehrfach auch Weltmeister und auch Vize-Weltmeister schon wieder. Das heißt, das ist eine Truppe von Weltformat, die da auftritt, da kann man nicht erwarten, dass die Abwehr alles wegräumt, dass da keine Chancen entstehen. Das geht einfach nicht. Und da ist es dann halt wichtig, diesem Druck auch standzuhalten, was die deutsche Mannschaft gemacht hat. Auch in vorderster Front wurde da schon versucht, die Franzosen beim Aufbau zu stören. Es kam natürlich entgegen, dass das Mittelfeld der Franzosen nicht so dicht gestaffelt war, sodass es immer wieder die Möglichkeit gab, mit schnellen Bällen das Mittelfeld zu überwinden und dann entweder vor Vorstöße oder Konterspiele zu betreiben. Und so gelang dann auch das 2:0 der deutschen Nationalmannschaft nach einer wunderschönen Aktion, die Havertz dann mit dem 2:0 abgeschlossen hat. Und das zeigt eine Reife und Tiefe im Spiel, die man im November überhaupt nicht gesehen hat. Dieses Selbstverständnis, diese Mechanismen, die super gut klappten. Überhaupt das Spiel nach vorne gegen Frankreich war sehr gut, wenn man guckt, wie überragend Wirtz gewirbelt hat. Auch Musiala mit seiner Technik, mit seinen Möglichkeiten, die Franzosen immer wieder vor Rätsel gestellt. Das Mittelfeld, wie gesagt, ist einfach stark gewesen. Auch Andrich, der mit Groß gemeinsam da wirklich der Chef war. Mittelstädt auch, wie schon erwähnt, ein bisschen abgefallen ist vielleicht Kan Gündogan. Wenn man in die Nachbetrachtung reingeht, sieht man dann aber, dass er auch sehr viel gearbeitet hat und auch immer wieder Bälle nach vorne angeschoben hat und auch Angriffe abgewehrt hat. Das fällt einem vielleicht auf den ersten Blick nicht so auf, aber wenn man sich die Nachbetrachtung ein bisschen anschaut, dann sieht man, dass das Spiel von Ilkay Gündogan eigentlich gar nicht mal so schlecht war, auch wenn man ihn natürlich gerne ein bisschen mehr, vor allem als Mannschaftskapitän, gesehen hätte. Ja, und so kam es dann zu diesem 2:0 Sieg gegen die Franzosen, auch halt, weil man auch schnell gespielt hat. Was mir sehr gut gefallen hat, ist die vielen One-Touch-Pässe, also wirklich nur eine Berührung und schon war der Ball vorne vor dem Tor oder zumindest in der Nähe, und das hat man alles vorher nicht gesehen. Auch im defensiven Mittelfeld wurde sehr stark gearbeitet, früh gestört, gut abgeräumt. Die Abwehr wirkte diesmal einigermaßen sattelfest, vielleicht noch nicht perfekt, aber es war wirklich ein richtig gutes Spiel der deutschen Nationalmannschaft, die am Ende dann auch verdient mit 2:0 gewonnen hatte, und da konnte man schon tatsächlich sich darüber freuen, und auch ist es erlaubt, dann ein bisschen euphorisch zu sein, wenn man so einen starken Gegner, und sei es auch nur ein Testspiel, mit 2:0 besiegt. Und da gehe ich auch ein bisschen gegen die Leute, die immer nur sagen, ach ja, ist ja nur ein Testspiel, die Franzosen haben da nicht ernst gemacht, die Holländer haben nicht ernst gemacht, aber das kann mir keiner erzählen, dass 3 Monate vor Beginn der Europameisterschaft diese Mannschaften nicht Vollgas spielen möchten, weil sie eventuell ihre Taktik verstecken möchten oder was auch immer. Diese Testspiele, und das hat man auch bei Didier Deschamps gemerkt und später auch bei Ronald Koeman, die waren absolut nicht begeistert davon, diese Spiele verloren zu haben. Die haben noch jede Menge Arbeit vor sich. Es ist doch schon interessant, dass wenn eine deutsche Mannschaft, die am Boden lag im November, jetzt im März Frankreich und Holland teilweise sogar dominiert hat. Und da muss man sagen, dass scheinbar ja die Deutschen dann den besseren Weg eingeschlagen haben und die anderen noch ein kleines bisschen mehr Arbeit haben. Weil Testspiele in dieser Phase möchte man nicht verlieren. Auch beim Frankreich-Spiel stand ja diesmal keine B11 auf dem Platz, standen größtenteils die Besten auf dem Platz. Vielleicht war nur, glaube ich, am Anfang Griezmann war nicht dabei, aber sonst waren alle dabei, Mbappé, Dembélé und wie sie alle heißen, alle Stars waren dabei. Und da kann man sagen, diesen 2:0 Sieg darf man ruhig hochhängen. Darüber darf man sich tatsächlich freuen. Da darf man sagen, ja, es ist zwar nur ein Testspiel, aber es hat sich gezeigt, dass eine Entwicklung da ist bei der deutschen Nationalmannschaft. Sie tritt ganz anders auf. Sie tritt souverän auf, mit dem Willen zu gewinnen. Auch mit dem Willen, sich nicht klein machen zu lassen, sich aus schweren Phasen zu befreien, Kopf zu bewahren, weiterhin strukturiert zu spielen. Alles das sind Dinge, die haben wir seit gefühlt Ewigkeiten nicht mehr gesehen, und die waren am dem Samstagabend wirklich alle da, und da kann man wirklich nur den Daumen nach oben heben, weil es ist auch so, hätte diese deutsche Nationalmannschaft jetzt in Frankreich einen weiteren Tiefschlag erlitten, dann hätte man das ganz klar wieder ausgeklammert, dass es ein Testspiel war, dann hätte man wieder rumgeheult und geweint, ja, mit der Europameisterschaft, das wird nie was, diese Mannschaft taugt nicht und so weiter, da haut man dann drauf. Wenn man das tut, dann muss man aber auch auf der anderen Seite, wenn es gut war, das auch anerkennen können und sagen, ja, das war richtig gut, das hat mir gefallen, das macht mir Hoffnung, statt dann wieder nur zu sagen, ja komm mal, war ein Testspiel, die anderen haben nicht Vollgas gegeben. Und das ist nicht richtig. Die anderen haben nicht Vollgas gegeben, weil sie es nicht konnten und weil die deutsche Nationalmannschaft eben dafür gesorgt hat, dass sie es nicht konnten. Und ich finde schon, dass man das eher positiv bewerten muss, wenn so ein Gegner wie Frankreich und auch später die Niederlande nicht wirklich ins Spiel finden. Das kann nicht nur am Gegner liegen, das muss auch, und das kann nicht nur an der Mannschaft dann liegen, sondern auch am Gegner, der da Druck macht. Die deutsche Nationalmannschaft hat das versucht zu nutzen, hat super gespielt, und da muss man wirklich sagen, Daumen hoch. Dann kam das Spiel am Dienstag gegen die Niederlande. Da muss man sagen, nach 8 Sekunden fiel kein Tor. Aber das war ganz klar, dass man das nicht nochmal so hinbekommen könnte wie gegen Frankreich. Auch die Holländer, die Niederländer sind ja nicht blind. Die haben das Spiel gegen Frankreich oder zumindest Koeman und sein Team haben dieses Spiel analysiert und werden natürlich auch schon so sich eingestellt haben, dass so ein Überraschungsmoment nicht gelingen kann und auch die deutsche Nationalmannschaft jetzt nicht darauf aus ist, in jedem Spiel zu versuchen, schon nach 10 Sekunden zu führen. Man hat direkt von Anpfiff an gemerkt, es geht erstmal ein bisschen gemächlicher los, was sehr auffiel. Ist im Vergleich zum Frankreich-Spiel. Die Niederländer standen viel gestaffelter im Mittelfeld, haben da wenig Räume zugelassen und so entstand in den ersten Minuten dann eher ein Mittelfeldgeplänkel, um es mal so zu sagen. Man tastete sich ab, es gab nicht viel Platz, um überhaupt ein Angriffsspiel so richtig aufzuziehen. Und dann kam diese dritte Minute, Maxi Mittelstädt bei einem Einwurf, den komplett misslingt, muss man sagen. Dann kommt Jonathan Tah dann den Ball nicht mehr hinterher und dann plötzlich sind die Niederländer vor dem Tor und machen dann auch mit einem schönen Schuss, führen sie dann plötzlich auch mit 0-1. Und da ist dann die Situation, die sich Julian Nagelsmann, ich sag jetzt nicht gewünscht hat, aber die er bestimmt gerne angenommen hat, weil für ihn war es jetzt interessant, wie reagiert mein Team jetzt, wenn es mal in Rückstand gerät. Und hier war es ja auch ein früher Rückstand und da ist es dann auch wichtig für den Kopf, dass man sich da nicht zu viel damit beschäftigt. Und man muss sagen, die deutsche Nationalmannschaft hat sich auch nicht zu viel damit beschäftigt. Man hat gemerkt, nach 1-2 Minuten nach dem Gegentor, dass der Ball anfing, richtig gut zu laufen, dass man auch versucht hat, über die Seiten das Spiel breiter zu machen, um halt dieses kompakte Mittelfeld, dem ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Natürlich ist es dann auch gut, wenn man relativ schnell antworten kann nach dieser Standardsituation. Dann Mittelstädt natürlich mit einem fantastischen Tor aus 20 Metern den Ball unter die Latte haut und zwar mit einem Dreh, dass man richtig schon Herzklopfen vor Freude bekommt. Das war wirklich ein sehr tolles Tor und das zeigt auch Maxi Mittelstädt, der passt dahin. Der hat momentan diesen Run, den er auch in Stuttgart hatte. Er hat einen Fehler gemacht, er hat mit dazu beigetragen, dass die Mannschaft zurückgelegen hat und jetzt hat er diesen Mumm, diese Power, dieses Selbstverständnis, das selbst auszubügeln und das hat er mit diesem 1-1 gemacht und überhaupt hat er ab diesem Zeitpunkt im Mittelfeld wieder einen sehr, sehr guten Job gemacht, so wie Julian Nagelsmann es sich von ihm erwartet hat, auch wie gegen Frankreich, gut nach hinten gearbeitet, gut mit nach vorne und auch immer mal wieder gefährlich sich in den Angriff mit eingeschaltet hat. Er hat ja noch 1-2 gute Schüsse gehabt, die Brüggen sehr gut parieren konnte. Und da muss man sagen, Maxi Mittelstädt hat sich in diese Nationalmannschaft sehr gut eingeführt. Das war nicht unbedingt zu erwarten, man konnte es erwarten. Er hat aber diese Energie aus Stuttgart mitgebracht und wirklich Julian Nagelsmann gezeigt, dass er einer der Schlüsselspieler sein kann, auch bei der Europameisterschaft. Toni Kroos, der war diesmal mehr damit beschäftigt, das Mittelfeld auch selbst kompakt zu halten, den Niederländern da nicht so viele Möglichkeiten geben, durchzukommen. Und das gelang dann zwischenzeitlich sehr gut. Es gab zwar immer wieder Drangphasen der Niederländer, aber die wurden alle gut überstanden. War auch eine Situation da, eine schöne Aktion der Niederländer. Da kommt der Ball vors Tor und dann kommt der Rüdiger da angeflogen mit dem Bein, haut diesen Ball weg. Und dann knautscht er noch kurz Mittelstädt zusammen, der diese Flanke zugelassen hatte. Aber da muss man echt sagen, toll gemacht, auch von der Abwehr da wieder. Und auch Jonathan Tah, der körperlich sehr, sehr stark auch ist, und in die Zweikämpfe ging. Aber die Aktion von Rüdiger war wirklich, hatte Symbolcharakter. Da war der Wille da, die Lust da. Nein, du schießt da jetzt nicht dieses Tor. Ich gehe da 100% Risiko. Ja, und auch das sind Dinge, die den Fans natürlich gefallen, die dem Trainer gefallen, dass da eine Einheit ist, der einer für den anderen auch mitspielt und eben auch Fehler ausbügelt. Und das war wirklich absolut top. Auch Florian Wirtz wieder mit einer guten Leistung. Musiala fiel ein kleines bisschen ab. Mir war er in diesem Spiel einfach ein bisschen zu verspielt. Zu viele Dribblings, auch gegen 2 oder 3 Gegner, statt den Ball dann auch mal zum freien Mann zu spielen. Auch die Steckpässe, die er noch gegen Frankreich so gut gezeigt hatte, waren diesmal nicht ganz so da. Und trotzdem war er immer ein Unruhefaktor für die Niederländer. Immer hat der Gegenspieler auf sich gezogen, dadurch wurden Räume frei und dadurch gab es dann auch weitere Möglichkeiten für die deutsche Nationalmannschaft und das hat mir ganz besonders gefallen. Es stand 1-1, es ist ein Testspiel, da kann man sagen, in den letzten 20, 25 Minuten dann gehen wir es ein bisschen lockerer an und lassen da ein bisschen, das Ganze ein bisschen fließen. Das hat die deutsche Mannschaft aber nicht gemacht. Sie hat gezeigt, dass sie dieses Spiel auch unbedingt gewinnen wollte und zwar nicht mit der Brechstange, sondern spielerisch und genau so kamen dann auch die Chancen zustande und es war immer Verbrüggen im niederländischen Tor, der Paraden gezeigt hat, Weltklasse-Aktionen gezeigt hat und dann hat es dann im Ende dann einen Standard gebraucht und die Schulter von Niklas Füllkrug, so wie die Uhr des Schiedsrichters, weil der Ball war ja wirklich sehr, sehr knapp nur hinter der Linie, aber dieses 2-1 war erstens verdient und zweitens natürlich Balsam für die Seele und hat natürlich auch einen weiteren Schub gegeben, das stärkt das Selbstvertrauen, wenn man merkt, dass man auch gegen diese Top-Gegner, wenn man alles reinwirft, wenn man strukturiert spielt, wenn man die richtigen Spieler hat, wenn man einen Groß als Mittelfeldmotor hat, einen Andrich, einen Mittelstädt und wir werden auch noch auf Kimmich zu sprechen kommen, auch der hat eine große Rolle gespielt, da muss man sagen, da ist jetzt Selbstvertrauen gekommen, da ist jetzt natürlich Spielfreude aufgekommen, da werden die Spieler auch untereinander noch ein bisschen enger zusammenwachsen, weil man gesehen hat, auch schon auf dem Platz, es wurde sich abgeklatscht, es wurde sich gefreut, manchmal auch gab es lautere Gespräche, wenn mal ein Fehler passiert ist. Und das alles macht wirklich Hoffnung, dass diese deutsche Nationalmannschaft bei der Euro weitaus größere und bessere Rolle spielen kann, als man es ihr vielleicht spätestens im November noch zugetraut hat. Ich habe es gerade erwähnt, ein weiterer Schlüssel, habe mir das ein bisschen aufbewahrt, weil ich da ein bisschen weiter drauf eingehen möchte, und zwar Joshua Kimmich, der diesmal nicht auf einer Doppel-6 spielte, sondern da, wo er vielleicht nicht am liebsten spielt, aber wo er am stärksten spielt, und zwar als rechter Verteidiger. Den hat er gespielt gegen Frankreich und er hat diesen Rechtsverteidiger gegen Holland gespielt. Und was sehr interessant war, was halt aufgefallen ist, in der Bundesliga hat auch Thomas Tuchel den Joshua Kimmich auf rechts, in die Rechtsverteidigung beordert, wohl auch in Absprache mit Julian Nagelsmann. Und ab da hat man gemerkt, dass es mit Joshua Kimmich aufwärts gegangen ist. Sei es bei Bayern, er wirkte viel sicherer, viel strukturierter, ging gut zum Ball, stark in den Zweikämpfen, beteiligte sich an der Spieleröffnung und das hat man auch alles jetzt bei der Nationalmannschaft gesehen. Joshua Kimmich war ein Faktor, er ist auch einer dieser Schlüssel, warum es jetzt viel besser lief, weil einfach diese rechte Verteidigerposition ihm am besten liegt. Er ist sehr zweikampfstark, hat ein gutes Auge, hat auch öfters mal die offenen Räume zugelaufen, auch nach vorne versucht, Akzente zu setzen und da muss man wirklich sagen, da hat Julian Nagelsmann und auch Thomas Tuchel, wenn sie sich denn abgesprochen haben, haben genau den richtigen Riecher gehabt, genau die richtige Idee. Es macht keinen Sinn, das zu forcieren mit dieser Doppel-6, auch wenn Kimmich sich da eher in dieser Position siegt, aber er hat ganz einfach nicht die Skills, um es jetzt mal so auszudrücken, und auch nicht die Fähigkeiten, um diese Position zu bekleiden. Aber er hat die Fähigkeiten, ein rechter Verteidiger zu sein, ein sehr guter rechter Verteidiger zu sein. Und das war auch einer der Schlüssel, warum das Spiel in Frankreich und auch in Frankfurt gegen die Niederlande so ganz anders gewirkt. Das war einfach eine andere Aufstellung. Es war einfach so, als wenn man irgendwie etwas richtig eingestellt hätte, wenn man die Balance gefunden hätte, wer wohin gehört und wer wo wie spielt. Und das ist Julian Nagelsmann in diesen zwei Testspielen grandios gelungen. Man muss ihn wirklich loben hierfür. Er hat genau erkannt, wo es fehlt. Er hat genau erkannt, an welchem Spiel der Typen es ihm fehlt. Er hat genau erkannt, wer wo welche Stärken hat, hat umgestellt, hat Ideen gehabt. Und dann kommen zwei so schöne und gute Spiele wie gegen Frankreich und Holland dabei heraus. Und da kann man wirklich sagen, jetzt hat man diese Grundgerüst, diese Grundidee, auf der man dann auch aufbauen kann für die Fußball-Europameisterschaft. Gut ist auch, dass es noch zwei Testspiele vor der Europameisterschaft gibt, gegen die Ukraine und auch gegen Griechenland. Da kann man dann nochmal am Feintuning arbeiten, an den letzten Elementen, die es noch zu bearbeiten gibt, weil auch wenn diese beiden Spiele jetzt gegen Frankreich und gegen Holland natürlich positiv zu bewerten sind und auch positiv gestaltet wurden, so gibt es dann doch das eine oder andere, was man bestimmt noch besser machen kann. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, auch die Statistiken ein bisschen durchzugehen. Und da ist mir dann schon aufgefallen, dass es eine Statistik gibt, die schon ein bisschen zeigt, wo das Problem liegen könnte. Das Offensivspiel war sehr gut. Also Deutschland hatte in Frankreich und gegen Niederlande meistens den Ball. Also die hatten zwischen 56 und 62% Ballbesitz in beiden Spielen. Das ist enorm. Auch hatten sie die meisten Torschüsse und die meisten Eckbälle. Alles das ist sehr, sehr gut. Was aber ein bisschen auffiel, das war natürlich, was man schon ein bisschen länger kennt, wenn der Ball mal lang kommt, der Gegner dann auch noch ein bisschen presst, dann in der Geschwindigkeit kann es schon mal vorkommen, dass der Gegner dann doch durchkommt oder wenn er halt schnell spielt, dann kommt manchmal die deutsche Mannschaft nicht richtig hinterher und daraus sind dann natürlich auch Situationen entstanden, die auch zu Gegentoren hätten führen können und da muss man halt dann auch noch ein bisschen im Feintuning arbeiten und sehen, wie man diese Situationen besser lösen kann, vielleicht durch ein anderes Stellungsspiel, vielleicht auch der eine oder andere vielleicht noch da unterstützend eingreifen kann, damit aus diesen Situationen oder aus diesen Pässen oder dieser Schnelligkeit nicht immer automatisch Torchancen oder Möglichkeiten für den Gegner entstehen. Und da ist mir in beiden Spielen, gegen die Niederlande und auch gegen Frankreich, ist mir da aufgefallen, wenn ich mir das hier anschaue, die Zweikampfquote nämlich, die war gegen Holland, da hat die deutsche Mannschaft nur 43% der Zweikämpfe gewonnen und bei den Luftzweikämpfen, okay, da war es 50%, aber man muss sagen, dass das zu wenig ist. Die Zweikampfquote von 43% lässt darauf schließen, dass der Gegner vielleicht technisch und auch in anderen Bereichen immer noch Vorteile hat gegenüber der deutschen Nationalmannschaft. Und die Zweikampfquote sollte am besten immer zwischen 50% und 55% liegen. Dann ist es ausgeglichen, dann kann man sagen, dass man den Gegner gut mit im Griff hatte. Aber diese 43%, die machen einem dann doch schon ein bisschen Sorgen gegen so eine Spitzenmannschaft. Da muss man auch nochmal arbeiten, dass auch die Zweikämpfe vielleicht noch ein bisschen siegreicher gestaltet werden. Übrigens gab es dieses Phänomen auch gegen Frankreich. Da war es 44% gewonnene Zweikämpfe. Und da muss man sagen, dieser Wert ist einfach zu schwach. Da müsste man noch ein bisschen dran arbeiten. Vielleicht auch an der Robustheit, vielleicht noch ein bisschen aggressiver in die Zweikämpfe reingehen. Weil das hat man ab und an auch gemerkt, dass man den Gegner dann vielleicht dann doch zu leicht in den Zweikämpfen durchlässt. Und da müsste man vielleicht noch ein bisschen aggressiver hingeben, vielleicht noch die ein oder andere Grätsche zusätzlich anbringen, um da auch in der Zweikampfquote, in den Zweikämpfen vielleicht nochmal das Letzte rauszuholen und auch in dieser Hinsicht dann ein Gleichgewicht noch zu bekommen in dieser Zweikampfquote. Weil wenn man in den Zweikämpfen unterlegen ist, ist das auch ganz klar, dass der Gegner dann auch zu Chancen kommt und das sollte ja vermieden werden. Und das wären so die Punkte, die für mich ein bisschen negativ aufgefallen sind. Und mit denen man bestimmt noch arbeiten kann. Ich glaube, wenn ich das gesehen habe, hat Julian Nagelsmann es erst recht gesehen und er weiß ganz bestimmt ganz genau, woran er noch zu arbeiten hat und wo dieses Feintuning stattzufinden hat. Aber man muss wirklich sagen, wenn man das jetzt zusammenfasst, diese Länderspielwoche mit diesen zwei Spielen gegen Frankreich und Holland, die haben jede Menge Gründe zum Optimismus geliefert, was die Europameisterschaft betrifft. Man darf auch gespannt sein, im Mai, wie jetzt dieser Kader für die Europameisterschaft aussehen wird, aber auch da hat Julian Nagelsmann schon angedeutet, dass er keine großen Veränderungen mehr vornehmen wird. Also der Kader, der da jetzt die Woche unterwegs war, mag auch wohl der Kader sein, der dann zur EM berechtigt. Und da ist natürlich jetzt auch in Dortmund nochmal Alarm angesagt bei Schlotterbeck, bei Süle, bei Hummels, dass man da vielleicht nochmal zu 200% Gas geben muss, wenn man überhaupt noch eine Chance haben will, auf diesen EM-Zug aufzusteigen. Und das wird nach diesen zwei Länderspielen jetzt wirklich richtig schwer, weil Julian Nagelsmann hat jetzt dieses Gerüst gefunden und er wird mit diesem Gerüst auch weiterarbeiten. Also wenn ich mich festlegen müsste, bis auf vielleicht ein, zwei Positionen war das schon mehr oder weniger der Kader, der für die Europameisterschaft auch nominiert werden wird und auch gerechtfertigt hat, warum diese Spieler in Frage kommen, da dabei zu sein. Gut fand ich zum Beispiel auch, dass Leroy Sané noch zu dieser Mannschaft gestoßen ist am Mittwoch zum, oder am Dienstag zum Holland-Spiel. Das ist auch sehr wichtig gewesen. Warum? Weil auch wenn Leroy Sané ist natürlich jetzt ein schwieriger Charakter, ist ein Spieler, der oft nur dann gut spielt, wenn die anderen auch gut spielen und meistens mit untergeht, wenn die anderen untergehen. Und er ist kein Spieler für die Bank. Also wenn er Leroy Sané mitnehmen möchte, und ich fände es gar nicht so schlecht, weil ein Leroy Sané in Topform, den kann man immer gebrauchen mit seiner Schnelligkeit, seiner Technik, seinen Pässen, seine Freistöße und so weiter. Und das finde ich schon korrekt, dass man da ein Zeichen gibt an den Spieler: Du gehörst dazu, und wenn diese Rotsperre jetzt abgesessen ist, bist du in diesem Kader wieder dabei. Und da denke ich schon, dass da Julian Nagelsmann auch noch einen Joker in der Hinterhand hat mit Leroy Sané. Das kann natürlich auch in die andere Richtung ausschlagen, aber wenn diese Nationalmannschaft jetzt wirklich weiterhin so funktioniert und du kannst da einen Leroy Sané in dieses funktionierende Konstrukt mit reinnehmen, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass er da auch eine gute Rolle spielen kann. Ja, so viel zu diesen fantastischen Länderspielen. Gut, fantastisch im Vergleich natürlich zu dem, was wir im November gesehen haben. Aber, und das möchte ich nochmal unterstreichen, weil es so wichtig ist, das hat Bock gemacht auf weiteres von der Nationalmannschaft. Und man freut sich jetzt natürlich noch ein bisschen mehr auf das, was da im Sommer auf uns alle zukommt. Hoffentlich ein weiteres Fußballmärchen, Sommermärchen, wie halt im Jahr 2006. Dann wissen wir ja, dass wenn die Länderspielpause vorbei ist, dann haben wir wieder die Freude, unsere Bundesliga zu sehen. Und das wird am Freitag wird es kein Spiel geben. Das ist Karfreitag, Feiertag. Das Spiel findet nicht statt, das Freitagabendspiel. Dafür gibt es drei Sonntagsspiele, und ich wage jetzt auch schon einen kleinen Ausblick auf diese Spiele. Und da hätten wir am Samstag schon RB Leipzig gegen den ersten FSV Mainz 05. Ja, Bo Henriksen, ich habe es sehr oft gesagt, hat die Mainzer quasi nochmal wach geküsst. Sie werden ein unbequemer Gegner sein für RB Leipzig, aber bin trotzdem der Meinung, in diesem Heimspiel, dass RB dieses Spiel auch unbedingt gewinnen muss, auch im Hinblick auf Platz 4 und vielleicht auch noch im großen Hinblick, weil ja der Klassiker ansteht am Samstagabend zwischen Bayern München, Borussia Dortmund, und dafür RB jetzt vielleicht die Möglichkeit besteht, sich diesen vierten Platz zu krallen. Dazu braucht es aber auf jeden Fall einen Sieg gegen Mainz, und ich tippe auch darauf, dass RB Leipzig dieses Spiel gegen Mainz gewinnen wird. Das gleiche sehe ich auch beim Spitzenreiter Bayer Leverkusen gegen die TSG Hoffenheim, auch am Samstag um 15.30 Uhr. Man hat auch wieder gesehen, Tah, Andrich haben in der Nationalmannschaft wirklich gute Leistungen gebracht. Das wurde auch mitgebracht aus der Bundesliga. Und weil natürlich diese tolle Truppe von Bayer Leverkusen im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim, alles andere als ein Sieg wäre schon eine große Überraschung. Also ich denke schon, dass Bayer Leverkusen sich da keinen Ausrutscher erlauben wird. Dann gibt es ein Spiel, wo ich einigermaßen beide Mannschaften jetzt nicht unbedingt auf Augenhöhe sehe, aber das wird ein knappes Rennen zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin. Bei der Eintracht ist es ja so, ist auch momentan eine kleine Wundertüte. Dann gibt es gute Spiele, öfters mal wieder schwächere Spiele, unnötige Punktverluste. Bei Union muss man sagen, sie haben sich super erholt unter Bjelica und sind im gesicherten Mittelfeld und dürfen auch mit dem Abstieg nichts mehr zu tun bekommen. Eintracht Frankfurt liegt auf dem sechsten Platz und ist eigentlich auch schon sehr weit fortgeschritten, was die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb betrifft, weil die Gegner alle schon relativ weit weg sind. Und dann würde ich auch sagen, dass die Eintracht entweder, ich würde sagen, unentschieden, weil das ist immer im Bereich des Möglichen, oder Sieg Eintracht Frankfurt und dann relativ knapp bei 1:0, 2:1 oder so in der Richtung würde ich das sehen. Dann gibt es Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg. Für die Gladbacher geht es nicht mehr um ganz, ganz viel. Trotzdem wäre es gut, weiter noch diesen Abstand auf Platz 16 zu vergrößern. Das ist im Heimspiel gegen den SC Freiburg. Ein SC Freiburg, der in den Wochen davor schwankende Leistungen gezeigt hat. Und deswegen ist dieses Spiel auch aus meiner Sicht sehr ausgeglichen zu betrachten. Und ich hätte da eher die Tendenz auf ein Unentschieden zwischen Gladbach und Freiburg. Vielleicht mit einer ganz leichten Tendenz Tendenz pro Sieg Borussia Mönchengladbach. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich 1 oder X, also unentschieden, sagen. Aber ich denke nicht, dass Freiburg in Gladbach die 3 Punkte mitnimmt. Dann gibt es Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg. Die Wölfe ja jetzt schon mit neuem Trainer Ralf Hasenhüttl. Man wird sehen, was diese Veränderung auf dem Trainerposten jetzt schon in der Länderspielpause den Wolfsburgern gebracht hat. Werder Bremen in einem kleinen Tief im Moment, nicht ganz so überzeugend. Vielleicht auch, weil der Klassenerhalt mehr oder weniger geschafft ist. Und dieses Spiel sehe ich auch eher ausgeglichen. Trotzdem hätte ich eine leichte Tendenz pro Werder Bremen. Aber das hängt alles davon ab, inwiefern es jetzt auch einen Einfluss schon bereits hatte, was da Ralf Hasenhüttl vielleicht alles schon gemacht hat, umgeändert hat, an Motivationsgesprächen geführt hat. Man weiß ja auch aus Erfahrung, was bei Trainerwechseln alles möglich ist. Es kann so weitergehen wie vorher. Es kann aber auch sein, dass die Wolfsburger plötzlich explodieren. Sagen wir mal so, ich rechne eher damit, dass Werder Bremen versucht, sich beim Publikum auch mal wieder mit einem Sieg zu zeigen. Und deswegen sage ich Tendenz unentschieden oder eher Sieg Werder Bremen. Dann kommt der Klassiker am Samstagabend 18.30 Uhr, Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und so leid es mir tut, und da werden die Borussia Dortmund-Fans mich wieder nicht lieben und wieder nicht mit einverstanden sein. Aber für mich ist Bayern München der absolut klare, deutliche Favorit in dieser Partie. Wenn man die Dortmunder über die Saison gesehen hat, dann versteht man auch, warum. Wenn man auch das Hinspiel gesehen hat, dieses 0-4, auch dann versteht man, warum. Und wenn man die Münchner in den letzten Wochen gesehen hat, dann weiß man auch wieder, warum. Weil die sind im Moment in einer richtig guten Verfassung, spielen guten Fußball wieder, sind auch offensiv sehr stark, und für mich sollte das für Bayern München eine klare Sache werden. Ein 2 oder 3-0 könnte ich mir da sehr gut vorstellen. Müsste schon wirklich ein arges Wunder geschehen, wenn Borussia Dortmund aus München irgendetwas mitnimmt. Man sollte niemals nie sagen, auch die Bayern haben in dieser Saison schon im Negativen auch überrascht. Aber ich denke nicht, dass die Mannschaft von Thomas Tuchel sich gegen Borussia Dortmund die Butter vom Brot nehmen lassen wird. Und deswegen ist das für mich ganz klar, Bayern München wird dieses Spiel gewinnen. Dann kommen wir zum Sonntag, und da haben wir die augenblickliche Überraschungsmannschaft, der FC Augsburg, im Heimspiel gegen den FC Köln. Und da ist ganz klar, das sind die Spiele, wo der FC versuchen muss, seine Punkte gegen den Abstieg zu holen. Und deswegen ist es für mich eigentlich schon absolute Pflicht für die Kölner, in diesem Spiel alles reinzuwerfen, um die 3 Punkte mit nach Köln zu nehmen. Weil wenn man jetzt auch diese Spiele wie gegen Augsburg nicht gewinnt, dann wird es wirklich ganz, ganz, ganz eng, weil momentan liegt man ja sogar auf einem direkten Abstiegsplatz, auf Platz 17, zwar nur einen Punkt hinter Platz 16, aber trotzdem sollte man da unbedingt alles reinwerfen, weil wenn man auch diese Siege nicht landen kann, dann wird es für den FC zappeduster. Aber ich muss auch sagen, der FC Augsburg hat mir gut gefallen in den letzten Wochen, und deswegen, auch wenn der FC die 3 Punkte braucht, gehe ich davon aus, dass der FC Augsburg einen Unentschieden erreicht oder dieses Spiel gewinnt. Tut mir leid, liebe FC-Fans, aber in der aktuellen Form sehe ich den FC Augsburg leicht vorne. Und da denke ich auch schon, dass der FC Augsburg dieses Spiel eventuell gewinnt. Es sei denn, der FC schafft die Wende und kann in Augsburg punkten, aber ich glaube es nicht so ganz. Dann gibt es ein interessantes Spiel um 17.30 Uhr. Der Tabellendritte VfB Stuttgart trifft zu Hause auf den ersten FC Heidenheim. Bei den Heidenheimern ist es auch ein bisschen so, sie spielen nicht schlecht, aber in letzter Zeit gelingen nicht mehr so viele Punktgewinne, aber es ist auch nicht weiter schlimm. Auch Heidenheim dürfte den Klassenerhalt mehr oder weniger schon sicher haben. VfB Stuttgart tut sich in den Heimspielen gegen solche Mannschaften immer mal wieder ein bisschen schwerer. Das hat man ja zum Beispiel auch gegen den FC gesehen, und so in der Kategorie ist da auch Heidenheim einzuschätzen. Das wird ein unangenehmes Spiel für die Stuttgarter, und trotzdem gehe ich mal ganz klar davon aus, dass der VfB dieses Spiel gegen Heidenheim dann auch gewinnt und sich quasi fast dann schon sicher für die Champions League qualifiziert. Naja, ein paar Spiele sind es ja noch. Dann ein sehr wichtiges Spiel gibt es dann noch um 19.30 Uhr. Das ist ein richtiger Abstiegsknaller. VfL Bochum zu Hause gegen Darmstadt 98. Man musste feststellen, die Bochumer durch die letzten Niederlagen sind nur noch 6 Punkte vor dem Tabellen-16. aus Mainz. Und dann kommt jetzt zur passenden Zeit, kann man fast schon sagen, der Tabellenletzte aus Darmstadt, der aber auch quasi dieses Spiel als eines der Spiele der allerletzten Chance sehen muss, aber trotzdem ein VfL Bochum mit seiner Erfahrung im Abstiegskampf und auch mit diesem besseren Kader, da muss ein Heimsieg her für die Bochumer. Und sollten sie dieses Spiel gegen Darmstadt 98 gewinnen und die anderen im der FC zum Beispiel auch nicht gewinnen sollte, dann könnten da sehr schnell wieder 9 Punkte auf Platz 16 entstehen. Wenn man davon ausgeht, dass Mainz eventuell in Leipzig auch nicht gewinnt, könnte der VfL Bochum einen sehr, sehr großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Und das geht allerdings wirklich nur mit einem Sieg gegen Darmstadt 98, aber das traue ich den Bochumern vor allem beim Heimspiel absolut zu und da gehe ich davon aus, dass Bochum sich mehr oder weniger schon Richtung Rettung orientieren kann nach diesem Spieltag. Ja, das war sehr vieles eigentlich von mir, vor allem auch über die Nationalmannschaft, jetzt auch nochmal der Ausblick auf die Bundesliga. Das soll es dann aber auch von mir gewesen sein. Den nächsten Podcast gibt es dann auch erst nächste Woche. Normalerweise so Sonntag oder Montag ist der neue Podcast dann da. Jetzt habt ihr erstmal genug zum Zuhören von mir und ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche. Und auch schon mal ein schönes Wochenende im Voraus. Wir lesen es auf jeden Fall noch im Blog. Ich werde auch noch bekannt geben, welche Spieler im Live-Ticker am Wochenende gezeigt werden. Und so werden wir immer wieder in Kontakt miteinander sein. Ich bedanke mich bei euch allen noch einmal und wünsche euch, wie gesagt, eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Und dann bis bald, bis demnächst, euer Fußballkommentator. Tschüss!